Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Dieses Mal ist es eine ganz besondere Situation, denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal mit drei Gesprächsgästen zusammengesetzt habe, die sich gleich selber vorstellen werden, hoffe ich jedenfalls. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, mein Name ist Claudia Bollmann. Ich bin eine von drei, die heute hier ist für die Elterninitiative Kitastrophe Bremen. Ja, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder im Alter von fast 4 und 6 Jahren.
Genau. Juliane Klug. Ich habe auch zwei Kinder. Eins ist 1 Jahr alt und eins ist 4 Jahre alt. Das heißt, ein paar Jahre Kita-Erfahrung habe ich auch. Und ja.
Und mein Name ist Lena Reichelt. Ich habe auch zwei Kinder. Bin 41 Jahre. Der Große ist jetzt in der ersten Klasse und der Kleine wird bald 5. Da haben wir noch 2 Jahre Kita.
Sagen Sie noch, was Sie beruflich machen, vielleicht?
Ich bin Kuratorin.
Mhm. Ich bin in einem Marketingteam und dafür Texte zuständig.
Ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst.
Ah, verstehe. Dann haben Sie jetzt gerade Angestellte im öffentlichen Dienst, haben mit der Wochenarbeitszeit nichts zu tun.
Nein, genau.
Einer der wenigen Vorteile des Angestelltenverhältnisses, genau.
Sie sind, haben Sie gerade schon gesagt, kann man sagen, Sprecherin der Elterninitiative Kitastrophe oder sind Sie die Elterninitiative Kitastrophe, der Kopf sozusagen? Wie sind Sie da strukturell aufgestellt?
Nee, also einen Kopf haben wir nicht. Wir haben die Aufgaben und die Zuständigkeiten versucht ein bisschen aufzuteilen, aber wir sind ganz gleichberechtigt. Wir sind ein Team von 4 Müttern inzwischen. Es hat sich verändert im Laufe der Zeit, aber sind da ganz gleichberechtigt als Team, miteinander immer in Abstimmung. Und wenn es um Entscheidungen geht, dann machen wir das immer einstimmig oder diskutieren so lange, bis es einstimmig ist.
Das kann lange dauern oder geht das relativ zügig?
Wir sind uns oft einig. Also wir sind uns ja wirklich über die Kitastrophe begegnet, haben uns auf diese Weise kennengelernt und erstaunlicherweise hat das immer gut funktioniert. Inzwischen ist es auch darüber hinaus eine Freundschaft geworden und wir sind uns erstaunlich oft einig. Aber oft diskutieren wir auch und das ist auch gut, weil wir immer dann auch ein Korrektiv haben. Der eine, die es anders sieht als die anderen und dann diskutieren wir so lange, bis ja, wir uns auch überzeugen lassen. Wir sind immer tolerant oder es ist immer wichtig, auch die anderen Perspektiven gelten zu lassen. Ja.
Sehr gut, hört sich perfekt an, kann man so sagen. Sie gibt seit, also im Frühjahr 2023 sind Sie an die Öffentlichkeit getreten, kann man so sagen. Wie haben Sie sich denn gefunden? Haben Sie alle Kinder, die in die gleiche Kita gehen oder erzählen Sie mal, wer...
Ja, wir haben uns im November 22 zusammengefunden, parallel zu einer ZTV-Sitzung. Frau Aulep war da anwesend, das war eine digitale Sitzung noch. Und haben die zentrale Elternvertretung, eine Online-Sitzung zum Thema sozusagen. Und Frau Aulep war da, hat seitens der Behörde gesprochen. Und parallel zu dieser Sitzung im Chat haben wir uns dann mit verschiedenen Eltern irgendwie zusammengefunden beziehungsweise festgestellt, wie unzufrieden wir sind mit dem, was passiert, mit dem, was geplant gewesen ist, was weiterhin geplant ist und auch mit der Art und Weise, wie Frau Aulep mit uns Eltern gesprochen hat auf dieser Sitzung. Und haben irgendwie für uns festgestellt, dass wir was unternehmen müssen, dass wir jetzt das alles nicht so auf uns sitzen lassen können, weil die Kinder in Bremen einfach keine Stimme haben und wer, wenn nicht wir als Eltern, als Väter und Mütter.
Wie lange hatten Sie vorher schon eine Phase, wo Sie das eben doch immer alles geschluckt haben? Wie schnell ging das von dem, jetzt müssen wir was machen, zu dem, wir lassen unsere Kinder hier betreuen und viel betreuen, das war ja der Anlass, viele Betreuungszeiten sind ausgefallen, ne?
Also bei mir persönlich ist es so gewesen, dass wir erst Ende 2020 nach Bremen gezogen sind und mit 2 kleinen Kindern, einem 2,5, einer ein paar Monate alt. Und ich da quasi ja schwarz auf weiß feststellen musste, wie schlimm das Kita oder die Kita-Situation hier in Bremen ist. Man hat keine Chance, unterjährigen Platz zu kriegen. Und somit hatte ich keine Chance, überhaupt daran zu denken, beruflich wieder tätig zu werden. Und gleichzeitig sind wir mitten in Corona umgezogen. Mein Sohn 2,5. Auf Spielplätzen war kein Kinder unterwegs. Der ist dann 1 Jahr noch zu Hause gewesen, ist mit 3,5 faktisch erst in die Kita gekommen. Das war für ihn war das eine Katastrophe. Also weil keine sozialen Kontakte groß. Wir hatten natürlich dann nach und nach in der Nachbarschaft Leute kennengelernt. Aber wenn man von jetzt auf gleich nach Bremen zieht, dann kennt man niemanden erstmal. Das dauert. Und da wäre eine Kita ein toller Anknüpfungspunkt.
Wo waren Sie denn vorher? War es da anders?
Wir waren vorher eine Weile in Süddeutschland und haben da vorher im Ausland gelebt. Da war es völlig anders.
Ah ja, also besser.
Ja.
In welchem Ausland?
In China.
Ich habe schon gedacht, in Skandinavien. Ah, China, da kriegt man sofort einen Platz.
Ja.
Ah ja, ja, ist irgendwie auch traurig, wenn man sagen muss, in China war das viel besser als hier, ne?
Aber das ist ein völlig anderes System natürlich, ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Aber ja, also in Bremen war es sehr speziell dann.
Mhm. Eine andere von Ihnen konnte doch auch nicht arbeiten, ne? Weil das Kind keinen Kita-Platz gefunden hat.
Also bei mir war es faktisch dieser Kreislauf, dass ich gar nicht erst einsteigen konnte, weil ich eben nicht in einen Beruf zurückgekehrt bin, sondern überhaupt, ich bin quasi in dieses Teufelsrad reingerutscht. Kein Kita-Platz, kein Beruf.
Ja. Genau, eine der Mütter, die jetzt nicht mehr dabei ist, aus verschiedenen Gründen, genau, da war das auch anfangs. Die hat uns anfangs mit unterstützt.
Die war alleinerziehend, glaube ich.
Genau,
auch. Die ist dann noch eine größere quasi Schwierigkeit, weil sie die Familie auch ernähren muss. Ne?
Genau. So ungefähr, genau. Ich glaube aber, ein großer Punkt war die Corona-Pandemie und der Umgang da mit Kindern und Familien, mit Kitas und Schulen. Am Anfang hat man natürlich Verständnis haben müssen. Da wussten wir alle nicht, wie sich die Situation entwickelt. Und alle haben ja zurückgesteckt. Aber als es dann immer weiter langsam um diese Lockerungen gegangen ist und einfach deutlich wurde, welchen Stellenwert Kinder und Familien haben und auch behalten, also dass auch Corona und alles, was da passiert ist, man daraus nichts gelernt hat. Das war, glaube ich, eine große Motivation, jetzt dagegen anzugehen. Weil da spreche ich, glaube ich, für viele Eltern, man den Eindruck hatte, das kann doch jetzt nicht sein. Ihr könnt doch jetzt nicht so weitermachen. Wir können doch nicht Schulen zulassen, Kitas zulassen, aber wieder Fußballstadien öffnen. Mhm. Und diese absurden Diskussionen, wo man immer wieder dachte, wow, das sind hier Interessen und Lobbys und alles Mögliche. Und wir als Familien und vor allem die Kinder kommen überhaupt nicht vor. Mhm. Und ich glaube, da ist viel passiert in der Pandemie auch. Rückblickend wurde das ja so ein bisschen immer wieder aufgeklärt, auch mit den Aussagen damals der Ethikkommission, was da alles schiefgelaufen ist und was da auch falsch gemacht wurde rückblickend. Klar, das weiß man erst rückblickend, aber man hat das einfach so laufen lassen und man hat damit, glaube ich, ganz, ganz viel Unrecht an den jungen Menschen getan, weil man heute weiß, wie dramatisch die Folgen sind. Wir werden noch sehr lange, glaube ich, mit den Folgen zu tun haben, sowohl bei den Kleinsten als auch bei denen, die jetzt Jugendliche sind. Wir haben Entwicklungsverzögerungen, wir haben Förderbedarfe. Wir stellen das alles fest und das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass so viele Jahre Kinder und Jugendliche so massiv zurückgesteckt haben und das nicht aufholen konnten, das nicht wieder gut gemacht wurde. Und Wiedergutmachung ist so ein Thema, was auch in Bremen lustig ist, wenn ich an die Freikarte denke, was ja auch mal irgendwas dazu in die Richtung eigentlich sein sollte, eine Wiedergutmachung, da kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, ne? Mhm. Weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und für Eltern hat es da, glaube ich, angefangen, dass es so massiv bewusst geworden ist. Es war wie so ein Brennglas, was das so total krass verstärkt hat. Aber der Eindruck ist, glaube ich, der gleiche. Nicht ohne Grund gibt es diesen Begriff wütend, der damals entstanden ist. Es ist so eine Mischung aus müde und wütend. Und genau,
kann ich noch gar nicht.
Ja, und genau so fühlen sich viele Eltern. Es ist, man ist total
immer
erschöpft.
Noch, immer noch, ja. Bis heute.
Ja, weil diese Notdienstsituation und all das ist ja geblieben. Ne? Wir haben uns daran gewöhnt. Aber es ist nicht weniger skandalös oder dramatisch als 2022 oder Anfang 2023. Wir haben uns daran gewöhnt. Die Leute versuchen, sich damit irgendwie einzurichten. Aber ständig muss Betreuung gekürzt werden. Ständig fällt was aus, auch kurzfristig. Mhm. Das war damals mehr in der Öffentlichkeit. Aber die Situation ist weiterhin so. Die Menschen müssen das im Individuellen, im Privaten immer wieder ausbaden und da irgendwie der Puffer sein für das, was Politik und auch wir als Gesellschaft seit Jahren da verbocken.
Das heißt, es ist immer noch so, dass Sie morgens oder einen Tag vorher zu hören bekommen, heute schließen wir schon um 11, weil zwei Leute sind krank oder so. Oder noch kurzfristiger, wenn Sie Pech haben.
Es kann morgens sein, dass man es morgens irgendwie liest über eine App oder über eine WhatsApp-Nachricht. Oder dass man es erst erfährt, wenn man schon in der Kita ist. Das versuchen natürlich die Einrichtungen auch zu vermeiden, keine Frage. Aber es kann auch sein, dass am Tag jemand anruft. Man hat das Kind um 8 hingebracht und um 10 ruft jemand an und sagt, heute können wir nur bis 14 Uhr statt bis 16 Uhr, weil gerade ist jemand ausgefallen oder hat sich verletzt und muss nach Hause gehen oder sowas. Es passiert regelmäßig.
Sind Ihre Arbeitgeber denn da kulant, dass Sie das irgendwie wissen, dass das halt so schwierig ist und Sie ja nichts ändern können und sagen dann, ja gut, dann geh nach Hause, arbeite im Homeoffice weiter?
Also,
kommt drauf an wahrscheinlich.
Wir kriegen da, also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Arbeitgeber, die kulant sind. Es gibt, denke ich, viele Eltern, die die Möglichkeit haben, dann in irgendeiner Form, oder einige Eltern, die die Möglichkeit haben, vielleicht dann irgendwie am Wochenende oder abends Sachen nachzuholen.
Ja, ach so, oder
also in meiner Situation zum Beispiel. Man kann vielleicht auf Großeltern zurückgreifen oder auf Verwandte. Ich persönlich kann das nicht. Meine Schwiegereltern wohnen bei Dresden, meine Eltern in Kassel. Die sind nicht mal eben da, wenn ich um 10 anrufe und sage, ab 14 Uhr bräuchte ich Betreuung, habt ihr Zeit? Also wir müssten Babysitter bezahlen, das kann es nun auch nicht sein. Und es gibt aber eben auch zahlreiche Familien, die, wo beide Eltern beispielsweise im Schichtbereich arbeiten. Also sei es jetzt am Band oder im Krankenhaus oder auch im Einzelhandel. Und da kann man eben nicht sagen um 14 Uhr, ja, tschüss, ich gehe jetzt. Geht leider nicht. Na, es ist tatsächlich so, dass man dann vielleicht auf irgendwie ein Freundesnetzwerk versucht, irgendwie zurückzugreifen oder so. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich ganz viele Familien kenne, wo gerade auch die Mütter ihre Arbeitszeit verringern mussten, weil einfach Betreuungszeiten gekürzt werden, dauerhaft gekürzt werden. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf alles in der Familie.
Wir hatten am Anfang auch viele Erfahrungsberichte und viele Eltern, die sich an uns gewandt haben über Social Media. Und da waren durchaus auch Familien dabei, die dann hier die Segel gestrichen haben und gesagt haben, die weggezogen sind. Die haben gesagt, also anderswo ist die Lage noch ein bisschen besser oder halt wir haben Familie woanders. Das können wir hier nicht so gewährleisten. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das jetzt immer noch so ist, dass so viel auch. Also die ganze Zeit, also im Frühjahr 23 sind sie an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Bobbycar voll gegen die Wand, haben diese Petition gestartet. Hat sie das Überwindung gekostet? Irgendwie nicht mehr zu sagen, wir vier oder wir fünf oder wir zehn oder wir 25 oder 500, wir haben die Nase voll, sondern wir wagen diesen Schritt und setzen uns dem aus, weil ich weiß gar nicht, ob es auch was Negatives gab. Auf jeden Fall, man setzt sich der Öffentlichkeit aus. Haben Sie da lange überlegt oder hat sie?
Also ich glaube, keiner von uns hat da lange überlegt. Es war eher so, wann bin ich jetzt? Also es stand ja da gerade die Wahl an, sodass es einfach auch nochmal das Thema eine breite Öffentlichkeit hatte, weil natürlich kurz vor der Wahl beschäftigt man sich mit Themen, die auch vielleicht Eltern als Wählerschaft interessiert. Aber es war kein, wir zwingen uns jetzt an die Öffentlichkeit oder so, sondern es wird Zeit, dass wir auf den Tisch hauen als Eltern, dass wir als Mütter und Väter sagen, so geht's nicht weiter. Es wird Zeit, dass wir als Korrektiv für die Politik hier in Bremen aktiv werden, weil es die bremische Politik im Bereich Bildung einfach offensichtlich nicht schafft, bis heute nicht. Und viel verschlafen hat, viel weiterhin verschläft, viele Verantwortlichkeiten werden hin und her geschoben zwischen Behörde, zwischen Träger und so weiter. Und es ist ein Armutszeugnis für die Bremer Bildungspolitik. Und wer, wenn nicht wir, machen auf diese Situation aufmerksam? Wir als die Eltern von den Kindern, die betroffen sind. Weil Kinder haben keine Stimme. Kinder können nicht mit Treckern laut durch die Stadt fahren und die gesamte Innenstadt blockieren oder den Wall blockieren und auf sich aufmerksam machen.
Oder sich auf die Straße kleben.
Oder sich auf die Straße kleben,
ob
genau.
Ja auch, ob das was bringt, ist ja noch eine andere Frage. Ne?
Aber genau, Kinder haben keine große Stimme. Und deswegen müssen wir als Eltern laut sein.
Sie haben das ja sehr professionell aufgezogen. Ne? Erstmal der Name, den fand ich ja sehr gut. Wahrscheinlich gab es den vorher schon mal, aber trotzdem, er hat dadurch eine richtige Bedeutung. Dann habe ich gerade bei Ihnen auch auf Ihren Notizbüchern gesehen, Aufkleber. Wie stemmt man sowas denn? Weil das eine ist ja zu sagen, wir starten jetzt eine Petition, das kann ja online jeder im Prinzip. Das andere ist aber, sich so zu professionalisieren. War das beruflich bei Ihnen ein Hintergrund, wo Sie das ausnutzen könnten? Oder wie ist das gekommen?
Wir hatten eine große Motivation und wir hatten das Glück, dass wir eine Gruppe von verschiedenen Leuten waren, die alle irgendwas beitragen konnten, sodass am Ende schon ganz viel abgedeckt war. Wir haben dann auch relativ schnell irgendwie ein Netzwerk aufbauen können, zumindest zu der Zeit. Das hält jetzt nicht die ganze Zeit durch, weil das eben ja auch eine zusätzliche Belastung ist. Aber das passt auch zu der Frage von eben. Viele haben das, also wir selbst haben es, glaube ich, auch als Erleichterung empfunden, uns jetzt da zu engagieren. Und es gab ganz viel Unterstützung von anderen, die gesagt haben, endlich macht ihr das. Oder wie können wir euch helfen? Also es haben sich auch Leute gemeldet und Unterstützung teilweise angeboten. Und gerade in der Phase war das eine gute Situation, wo es einfach lief. Also wir konnten ganz viel auf die Beine stellen, weil wir ganz verschiedene Kompetenzen hatten, die zusammen dann richtig gut was ergeben haben.
Gerade für die Kundgebung, also das war wirklich toll. Da war jemand mit einem, also wir hatten noch jemanden in unseren Reihen mit einem total tollen Kontaktbuch, also ne, mit richtig vielen nützlichen Kontakten. Dann hat jemand sich angeboten, eine andere verzweifelte Mutter die Fotos zu machen bei der Kundgebung. Jemand anders hat, glaube ich, kooperiert mit den Lautsprechern damals.
Hat sich das gefunden. Sie haben bei der Petition mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Ne? Wie viel waren es hinterher? 3.000 oder 5.000 oder so?
Ach, jetzt das war die erste,
doch eine Zahl.
Genau.
2768
waren es.
Waren Sie da ein bisschen enttäuscht? Weil ich habe gedacht, so viele Kita-Plätze, die fehlen, so viele Eltern. Selbst wenn ich einen Kita-Platz hätte und da eben Stunden ausfallen, würde ich doch sagen, da müssten noch mindestens 20.000 Eltern irgendwie schon aus Prinzip vielleicht auch, weil sie eben andere Erfahrungen mit Bildungspolitik machen, unterzeichnen.
Ich glaube, das ist ein großes Thema, weil das immer wieder auch so ein bisschen im Raum steht, dass es heißt, warum machen nicht die Eltern mehr Druck oder die Eltern mehr Streik oder so etwas. Aber es gibt genauso wenig, wie es den Leser des Weserkuriers gibt, gibt es auch nicht das Elternteil oder die Eltern, also sondern Eltern. Das Einzige, was Eltern eint, ist, dass sie ein Kind im Kita-Alter haben. Und ansonsten ist es genauso heterogen wie die gesamte Gesellschaft. Und da ist es schwierig, weil da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wahrnehmungen, auch unterschiedliche Meinungen. Und das lässt sich nicht so vereinen, dass sich das so mobilisieren lässt in diesem großen Maße. Das haben wir über die Jahre, glaube ich, gelernt. Aber auch schmerzhaft, weil uns das natürlich auch so ging, dass wir enttäuscht waren und dass viele auch zugesagt haben oder man so viel Werbung gemacht hat dafür und so viel erklärt hat und gesagt hat, kommt jetzt, unterschreibt doch mal oder kommt zur Demo und auch viele gesagt haben, ja, dann waren aber doch andere Dinge zentraler oder wichtiger oder wurden, ja, hatten eine andere Priorität und natürlich hat uns das auch enttäuscht.
Obwohl das ja toll ist, dass man aus dem Stand 3000, das ist ein Dorf, ne? Aber trotzdem denkt man, wenn man so gerade so voller Engagement ist und sich so aufregt, auch also positiv, dass man denkt, ja klar, das auch und so viel auch Rückmeldung bekommt, positive, denkt man natürlich, es müsste ja durch die Decke gehen, das kann ich total gut nachvollziehen.
Ein Punkt ist natürlich auch, dass Eltern einfach auch müde sind. Eltern haben einen kurzen Atem. Also gerade wenn man zwei kleine Kinder hat, man schläft schlecht, man versucht irgendwie den Berufsalltag noch unterzubringen, dann hat die Kita anstelle bis 16 Uhr und bis 13 Uhr auf, irgendwie muss man alles unterbringen. Und so ist es natürlich auch, dass klar auch die Politik darauf setzt, dass Eltern einfach müde sind und gar keine Zeit dafür haben, den Aufwand zu betreiben, laut zu sein.
Der Verdacht, der drückt sich hier und da hat man schon den Verdacht. Also ja, weil genau, man beschäftigt sich ja irgendwie nur eine gewisse Zeit lang mit dem Thema Kita und wenn die Politik da gewisse Sachen einfach aussitzt, dann ist eine andere Generation Eltern da und bis da dann wieder irgendwie sich was formiert hat an Widerstand und bis die sich organisiert haben. Also hier und da haben wir, also gewinnt man absolut den Eindruck, dass Politik darauf setzt, dass Eltern einen kurzen Atem haben und viele Dinge regeln müssen, Berufstätigkeit, Familie, auch mal eine Krankheit irgendwie und das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen.
Ja. Ich komme gleich vielleicht nochmal auf Ihr Verhältnis zum Staat zurück. Haben Sie sich eigentlich vorher schon mal bürgerschaftlich engagiert, eine von Ihnen, also in irgendwelchen Vereinen oder andere Demos oder es gibt ja viele Sachen, über die man sich empören könnte oder sind Mitglied in einer Partei oder irgendwie sowas, irgendwas oder sind Sie quasi vollkommen ohne jede Vorbelastung sozusagen in dieses Engagement gekommen?
Also ich glaube, politisch interessiert sind wir alle. Ne? Also wir gehören keiner Partei an, haben das auch immer als überparteiliches Engagement auch gesehen. Ja, aber politisch interessiert. Also natürlich gehen wir auf Demos, sind wir oft schon auf Demos gegangen, werden weiterhin auf Demos gehen, werden Petitionen unterschreiben, werden uns informieren und auch unsere Meinung sagen. Aber nicht in irgendeiner Form organisiert.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, das ist mit Arbeit verbunden. Gab es auch irgendwelche Leute, weiß ich nicht, Partner, Familie, die gesagt haben, musst du das jetzt auch noch ans Bein binden? Du hast doch schon genug am Hals. Zumal ich vorhin gedacht habe, bei Pandemie, Mütter hat das ja auch stark belastet, weil diese Care-Arbeit ist ja in der Pandemie, also die Kinder zu Hause betreuen und im Homeoffice arbeiten, ist ja kein Klacks. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wie anstrengend das ist. Gab es das auch oder war das eigentlich, wurden Sie getragen von allen Seiten?
Ich hatte noch ein kleineres Kind in der Pandemie. Ich war ja sowieso in Babypause quasi. Das
Ach, es ist mal so und so, würde ich sagen. Ne? Es kommt immer so drauf an, wie viel Stress so drumherum ist. Und dann ist es natürlich ein Stiefel Arbeit, den wir mit der Katastrophe haben. Aber es ist immer, also ich glaube, da spreche ich auch für uns alle, es ist immer eine sehr positive Arbeit. Also im Sinne von ein positiver Stress. Selbst wenn es Phasen gibt, wo wir sehr viel zu tun haben vor der ersten Petition, vor der zweiten Petition jetzt oder im Rahmen der zweiten Petition, da ist es unheimlich viel zu tun. Und wir sind eben mittlerweile nur noch zu viert. Wir waren am Anfang über 10, sind jetzt noch zu viert. Und da ist es viel zu tun. Aber wir ziehen alle an einem Strang und wir wissen alle, wieso wir das machen und wieso wir uns so anstrengen.
Ist das nur noch zu viert auch ein Aufruf, dass Sie noch weitere Mütter und Väter aufnehmen?
Ja, natürlich. Also wer Lust hat und interessiert ist, der kann uns gerne anschreiben und auch so frustriert ist und sich engagieren will und aktiv werden will, der kann sich jederzeit bei Insta oder über die Website bei uns melden. Gar kein Problem, wir freuen uns sehr.
Ja. Dann haben wir berichtet, dass Sie ein Jahr später im Sommer 24 haben wir berichtet, da waren Sie schon ernüchtert. Weil weiß ich nicht, ob das die Resonanz war, aber sie hatten wirklich gedacht, dass die Politik oder das Ressort auf sie zugeht und wirklich versucht, da was zu lösen. Und man las da so ein bisschen raus, dass sie das Gefühl hatten, vertröstet zu werden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das war vor allem der Prozess, der da so lange gedauert hat, der uns ein bisschen frustriert hat. Also wir haben natürlich nicht erwartet, dass die Politik jetzt aus dem Stand dann direkt irgendwie Lösung hat, die dann auch ad hoc in die Tat umgesetzt werden. Wir wissen, uns ist schon bewusst, dass solche Abläufe auch Zeit brauchen. Aber was frustrierend war, war einfach, wie lange unsere Petition in der Pipeline war. Also wir haben die im Frühjahr eingereicht und die ist letztendlich anderthalb Jahre später zu Ende gegangen. Also da war halt die Wahl dazwischen und eine Sommerpause, okay. Aber dann haben wir gedacht, dann aber doch spätestens. Und irgendwie tat sich dann immer noch sehr lange nichts und waren dann irgendwelche Gremien noch beschäftigt und mussten Zeiten irgendwie einhalten oder haben sich dann erst in einem gewissen Zeitrahmen getroffen und dann haben wir irgendwo anders wieder vorgesprochen von einem Gremium und das zog sich dann über anderthalb Jahre. Und das hat uns so ein bisschen frustriert. Also nicht, genau, dieser Prozess allein von dieser Petition und bis sich dann mal jemand letztendlich dazu äußert.
Und das, obwohl wir ja auch aus der Politik so viel Zustimmung bekommen und bekommen haben. Wir waren ja auch in verschiedenen Sitzungen, Ausschüssen und überhaupt. Und eigentlich hat uns die Mehrheit immer zugestimmt oder verstanden, was wir wollten. Unser Anliegen verstanden und auch gesagt, ja, das ist ein Problem. Wir haben ein großes Problem und wir verstehen den Unmut. Wir sehen das Problem. Und man sitzt da und spricht darüber und beschreibt wieder die Situation. Und alle gucken und sagen, ja, das stimmt. Also es gab keinen Streit. Also doch, mit der SPD gibt es natürlich Streit traditionellerweise bei diesem Thema. Aber im Großen und Ganzen gab es jetzt keinen Streit in der Sache, sondern eigentlich Zustimmung. Und das ist sehr ernüchternd, wenn man da sitzt und denkt, aber warum passiert denn jetzt nichts? Warum folgt denn darauf jetzt nichts? Was muss denn noch passieren? Wie viele Zahlen, wie viele Studien, wie viele Fakten, wie viele Petitionen, wie viel was auch immer muss denn noch passieren, damit das Ganze doch eine andere Priorität bekommt?
Hat denn Frau Orlib, ist sie auch auf Sie zugekommen?
Ja.
Und dann haben Sie sich so halb oder jemand oder ein Staatsrat oder eine Staatsrätin?
Also wir haben Frau Orlib ja bei den diversen Veranstaltungen und Sitzungen gesehen und uns da natürlich sind wir uns irgendwie höflich gegen begegnet. Aber eine unserer Forderungen war zum Beispiel so ein runder Tisch im Bereich Kita. Das hat sie ja ganz klar abgelehnt. Und sie ist von sich aus offiziell auf uns noch nie zugekommen und hat das Gespräch gesucht. Und wir stehen dafür bereit. Also wir haben ja auch, es ist ja nicht nur, dass wir da sitzen und meckern und sagen, es läuft alles schief und was alles schief läuft und was jetzt seit Jahrzehnten alles schief läuft. Sondern wir haben ja ganz konkrete Forderungen und wir haben auch ganz konkrete Vorschläge.
Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, weil wenn ich Frau Orlib wäre und wüsste, so und so viele Kinder haben keinen Kita-Platz, so und so viele Erzieher fehlen, so viele Kitas fehlen, würde ich mir auch die Haare raufen wahrscheinlich, ne?
Ja, das mag alles sein.
Sie ist nicht das Amt gedrängt worden. Genau. Ich meine, Mitleid hält sich auch in Grenzen, nur dieses, das eben nicht so schnell hinzukriegen, was natürlich auch durch Flüchtlingszahlen und schon einen Zusammenhang gibt, auch wenn es das nicht alleine ist.
Das mag alles sein, aber das Problem besteht ja auch nicht erst seit Corona. Also Corona ist ja nicht das Problem oder der Auslöser gewesen, sondern die Bildungsmisere in Bremen gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und es ist einfach, zu keinem Zeitpunkt hat irgendjemand in der Politik gesagt, so jetzt kriegt dieses Thema den Stellenwert, den es benötigt. Es könnte ja auch ein Herr Bürgermeister Bovenschulte sagen, ich mache das jetzt zu meiner Priorität.
Die Chefsache.
Genau, man könnte Bildung zur Chefsache machen. Aber es passiert nicht. Es passiert nicht. Und Kinder sind keine Wähler, Kinder bringen keine Stimmen, Kinder zählen in Bremen offensichtlich
nicht. Aber Eltern sind natürlich Wähler, ne?
Na gut, aber wenn man sich den demografischen Wandel und das anguckt, ist das nicht die Altersgruppe, die den größten Wähleranteil ausmacht.
Ja.
Genau.
Und das sind Leute wie ich, tut mir leid,
ja, sagen, genau. Aber das, und das merkt man eben, ne, an den Entscheidungen, weil das eben ein Problem ist. Politik macht Politik für Wähler und nicht für die gute Sache oder für das Richtige, ne? Sondern die denken in Legislaturperioden und denken an die nächste Wahl. Und das sind dann eben die Ergebnisse daraus.
Und es ist ein Armutszeugnis, weil was, wenn nicht denn die Kinder und die Bildung unserer Kinder ist das Fundament unserer Gesellschaft. Also wir haben nicht die goldene Mine nebenan, wo wir dann irgendwie die nächsten 30 Jahre oder 500 Jahre noch von schöpfen können, sondern das Fundament unserer Gesellschaft ist die Bildung. Und die Bildung beginnt in der Kita. Die frühkindliche Bildung startet in der Kita. Und wenn das weiterhin so vernachlässigt wird, wir sehen ja, worauf es alles schon hinausläuft und es wird nur schlimmer.
Und der Witz, finde ich immer, ist dieser ökonomische Aspekt, der da oft auch rausgelassen wird. Also es gibt Studien dazu, dass jeder investierte, in frühkindliche Bildung investierte Euro sich um ein Vielfaches später auszahlt, weil man da halt nichts korrigieren, auffangen und irgendwie behandeln muss, sag ich
mal. Das Rezept gegen Armut wäre eine gute Bildung, genau, und die für alle. Ne? Das ist, glaube ich, auch unbestritten.
Und alle sprechen davon, dass die Kinder in die Grundschule kommen. In der Grundschule schon solche Probleme bestehen. Aber woran liegt das denn? Wenn im Kindergarten nicht die richtige Basis gelegt wird, beziehungsweise mittlerweile fast gar keine Basis mehr gelegt wird, weil von Bildung in der Kita können wir zum jetzigen Stand in Bremen nicht mehr sprechen.
Sondern weil es nur
es ist Aufbewahrung.
Ist das so?
Ja.
Also um die Fachkräfte in Schutz zu nehmen, die tun ihr Bestes. Ja. Da, also ne, wir sind auch mit vielen, auch in unseren Einrichtungen immer im Austausch. Denen ist da überhaupt gar kein Vorwurf zu machen, aber die haben einfach nicht mehr viel Zeit für anderes außer die Basics.
Es wird nur noch der Mangel verwaltet. Genau.
Müssen Sie sich mal vorstellen, in einer Ü3-Gruppe, also Kinder zwischen 3 und 6, eine erwachsene Person.
20 Stück davon.
20 Kinder auf eine erwachsene Person. Dann hat man vielleicht 3, 4, 5 Wickelkinder. Da verletzt sich ja schon die Aufsichtspflicht, wenn ich nur mit dem Kind den Flur runtergehe und wickel. Und 1:20 ist Standard.
Und die Erzieherinnen werden krank, weil sie überbelastet sind. Dann fehlt wieder jemand, dann werden die anderen krank, weil die ja das mit auffangen müssen. Das ahnt man ja schon, dass das schwierig ist. So, wenn Sie Frau Aulep wären, zu dritt, was würden Sie tun?
Ich glaube, als Erstes würde ich mich mal ehrlich machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird immer viel unter den Teppich gekehrt, es wird viel schön geredet. Das Erste wäre, das war auch damals eine unserer Forderungen, jetzt erkennt es doch mal an. Erkennt doch die Misere mal an und macht euch ehrlich. Erzählt nicht, Plätze hier und wir haben noch das und noch eine Studie und wir rechnen und das, sondern jetzt macht euch ehrlich und sagt, das ist alles nicht umzusetzen. Wir haben zwar einen Rechtsanspruch, aber eigentlich ist der nicht umzusetzen. Wir haben keine Bildung, sondern es ist eine Aufbewahrung. Das wäre der erste Schritt. Wir sind ehrlich zu uns und zu allen anderen und dann können wir anfangen, ja, über das Problem überhaupt erstmal zu sprechen. Aber ich glaube, nicht mal da sind wir, sondern es wird immer geschoben und gerechnet und schön geredet und in die und jene Ecke geschoben, damit es doch nicht ganz so schlimm aussieht. Das wäre mein erster Schritt. Jetzt ehrlich sein.
Entschuldigung, der nächste ist natürlich der Realitätsabgleich. Also es gibt ja ganz viele Theorien dann, die passieren, aber wie sieht es denn in der Realität aus? Also eben das Ehrlichsein, aber sich auch eben mit den Fachleuten, die vor Ort arbeiten, in den Kitas unterhalten. Und wenn man dann auf dem Papier liest oder vom neuen Geschäftsführer von Kita Bremen hört, es läuft doch alles super, wir haben einen Schlüssel von 1:7 im Ü3-Bereich, dann weiß ich nicht, in welcher Kita er jemals in Bremen war, aber also nicht in den eigenen, weil ich habe noch nie in dieser ganzen Zeit, in der wir uns mit dem Thema Kita beschäftigen, einen Schlüssel von 1:7 gehört. Nicht mal, wenn man das Küchenpersonal und das die Reinigungsperson mit einrichtet, was man ja gerne macht, weil es gibt ja immer noch den Unterschied zwischen Betreuungsschlüssel und Personalschlüssel. Also die Zahlen, die man hört, die so schön klingen, das ist ja oft der Personalschlüssel.
Das ist ein Euphemismus, ne? Das stimmt, dass Sie das sagen. Auf die Idee will ich gar nicht kommen, dass man danach fragen müsste, sind das wirklich alles Erzieherinnen oder ist, wie gesagt, Hausmeister, Koch oder sonst was noch dabei? Ein guter Hinweis.
Wir haben sonst noch, finde ich, also betonen wir auch immer noch, dass nach dem, was wir so hören, die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen immer noch irgendwie zu langsam geht und die Leute frustriert dann in ihre Heimatländer zurückgehen. Sowas zum Beispiel, sowas wäre, sind auch Dinge, die wir als Frau Aulep tun würden, das irgendwie beschleunigen und effektiv machen.
Zu dem Ehrlichmachen wollte ich gerade fragen, gibt es eigentlich eine Bilanz, zumindest aus Kita Bremen, wie viel Zeit ausfällt? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Wie viele Stunden, wie bei Schulen, wird ja Unterrichtsfall Ausfall, obwohl da ja auch die Berechnungen unterschiedlich sind, weil Nicht-Fachlehrer ja manchmal den Unterricht übernehmen, was natürlich auch was anderes ist, als wenn der Fachlehrer das macht. Sowas gibt es nicht.
Also es gibt es. Notdienste müssen gemeldet werden. Ich weiß auch, dass die GEB, also der Gesamtelternbeirat von Kita Bremen, da immer mal wieder nachgefragt hat. Also jetzt aus Elternsicht. Ich bin parallel bei uns im Haus auch Gesamtelternsprecherin, sodass da auch immer mal wieder nachgefragt wird. Bisher sind keine Zahlen bekannt. Oder werden keine Zahlen weitergegeben.
Das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, ne? Weil wenn sie so gut wären, würde man sie ja vorzeigen. Ja. Ist jetzt meine naive Vorstellung.
Ja, da sind wir wieder bei dem Hin- und Herschieben von Zahlen und es so schön rechnen, dass es irgendwie auf dem Papier wieder nett aussieht, in der Praxis aber eben einfach völlig anders.
Ja, Jetzt war es ja lange so, dass klar war, Kita-Plätze fehlen. Jetzt plötzlich im April konnte man lesen, es gibt gar keinen Kita-Notstand mehr, denn es gab 750 Plätze sind geschaffen worden. 750 Kinder kamen gar nicht in die Kita, anders als angenommen. Und das Problem ist gelöst. Was verbirgt sich denn dahinter?
Da wäre, also das Erste ist, dass ja genau kommuniziert wurde, dass 1686 Plätze frei sind ab Herbst, in Klammern in den städtischen Kitas. Mhm. Da stellt sich ja natürlich jetzt zunächst die Frage, städtische Kita, das ist der Träger Kita Bremen hier, was ist denn mit den anderen Trägern? Es gibt ja zahlreiche weitere noch, die freien, paritätischer, die Kirchen.
Das ist ja trotzdem eine gute Nachricht, ne?
Na gut, was ist denn mit den anderen Kitas aber, wo dann eben offensichtlich noch Plätze fehlen, sozusagen, wo Kinder vielleicht noch hin verteilt werden können, das ist das eine. Also einmal müsste man eine Rechnung für Gesamtbremen aufmachen, inklusive aller Träger und nicht nur für den städtischen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen sich dann etwas anders verhalten. Und gleichzeitig ist es jetzt, wie ich das zumindest bei uns in der Kita wahrnehme, auch noch im Prozess, dass viele Nachanmeldungen kommen. Mhm. Weil manche eben beispielsweise nicht wussten, wie man sich überhaupt anmeldet. Dieses Kita-Portal zur Anmeldung, da könnte man einen ganzen Podcast nochmal drüber machen. Das ist ein Armutszeugnis vor dem Herrn. Da wollen wir gar nicht, das Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Aber daran liegt es eben auch, dass Anmeldungen schleppend laufen, sodass wir davon ausgehen, dass einige dieser Plätze auf jeden Fall noch besetzt werden.
Mhm. Weil sonst würde ich ja sagen, ob privat oder nicht privat oder staatlich, wenn mir die Behörde sagt, du kriegst einen Platz, dann kriege ich einen Platz, weil 1600 frei sind. Kompliziert wird es ja dann schon, wenn es im anderen Stadtteil ist oder kann kompliziert werden für Menschen, die nicht so mobil sind, für Menschen, die lange Anfahrt wieder zum Arbeitsplatz haben. Das würde ja nochmal auf dem anderen Blatt stehen, ne?
Ja, und das ist eben auch diese Problematik mit der aktuellen Berechnung. Also es gibt dieses Ortsgesetz, wo eben festgeschrieben wird, dass nach dem Wohnort eine Kita oder mehrere Kitas einem zustehen. Da kann man sich anmelden. Wenn ich aber 2 Minuten weiter oder 0,5 Kilometer weiter in die andere Richtung wohne und das ist jetzt in einem Gebiet, wo alles voll ist, dann zähle ich da quasi, werde ich da abgelehnt, kann aber bei der anderen Kita mich gar nicht bewerben, weil ich keine Chance habe, da reinzukommen. Das heißt, bei der anderen sind vielleicht noch 5 Plätze frei, wo ich einen von kriegen könnte. Anmelden musste ich mich aber woanders. Und deswegen, das ist der Prozess, der jetzt erst stattfindet, dass man irgendwie über die Stadtteile hinaus guckt.
Das heißt, man muss im Herbst noch mal gucken, was davon übrig
geblieben ist. Ganz bestimmt, auf jeden Fall. Also.
Wenn ich jetzt Mutter wäre und ich hätte 2 fähige Kinder, dann würde ich doch einen Elternverein gründen und sagen, Leute, wir tun es zusammen. Wir stellen eine eigene Erzieherin an und dann, oder eine Tagesmutter.
Ja, die eigenen Erzieherinnen und Erzieher, die muss man erstmal kriegen, ne? Also der Markt ist halt wirklich umkämpft beziehungsweise leer.
Das heißt, es ist eine finanzielle Frage wahrscheinlich, ne?
Die Frage haben wir uns gar nicht gestellt, ehrlich gesagt, ob wir eine eigene Kita oder einen eigenen
Weil es gibt ja Elterninitiativen, ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch oft aus einer Notsituation geboren. Ich wüsste jetzt nicht, es sei denn, man möchte, dass das Kind schon mit 2 Chinesisch lernt oder so. Aber sonst ist es wahrscheinlich auch eine Notsituation gewesen, die einen Elternverein dazu führt, selber was zu, weil das ja auch sehr kompliziert ist, ne? Rechtliche Sachen, die man beachten muss, Räume, die man finden muss, die Auflagen erfüllen müssen mit Sicherheit. Man kann nicht einfach sagen, hier nebenan sitzen jetzt die Kinder zusammen, ne?
Und natürlich auch die Mitarbeit. Also in einem Elternverein ist ja auch Elternmitarbeit verpflichtend. Das ist ja auch einfach nochmal putzen, kochen, Wäsche waschen, auch eben in Notdiensten aushelfen. Also mein Sohn war ein halbes Jahr in einem Elternverein, es war toll für ihn, aber es war einfach... es war in dem Rahmen machbar, so viel tatsächlich hatten wir da nicht zu tun, aber parallel noch dann intensiv arbeiten hätte nicht funktioniert. Mhm. Und außerdem dann noch 2 verschiedene Einrichtungen, der große in städtischen, der kleine woanders, das 2 verschiedene Fahrtwege, das ist auch.
Also wenn man einen Kita-Platz braucht, um die Lohnarbeit erfüllen zu können, dann ist, glaube ich, die Gründung eines Elternvereins nicht unbedingt das, was dann dazu führt, dass man hinterher in Ruhe der Lohnarbeit nachgehen kann.
Genau. Die Frage ist ja auch, kann ich den Staat entlasten, indem ich selber tätig werde, oder kann ich ihm sagen, du hast gefälligst dafür zu sorgen? Weil das macht ein Elternverein ja. Er nimmt dem Staat Verantwortung ab. Aus purer Not wahrscheinlich oder oft, aber trotzdem ist das was, was man vielleicht auch nicht einsieht. Ne? Aber wenn Sie sich die Frage gar nicht gestellt haben. Oder Tagesmutter, das habe ich mich auch schon oft gefragt, wenn so viele Kita-Plätze fehlen, warum man nicht zur Tagesmutter geht. Aber ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus, ob es überhaupt da genug Plätze gibt.
Also das ist tatsächlich ein Konzept, was man wollen muss, also womit man einfach persönlich klarkommen muss, Tagesmutter. Das ist eben ja eine Person in der Regel, die auf 3 bis 5 Kinder aufpasst.
Die einen anderen Anspruch auch hat, ne?
Die einen anderen Anspruch auch hat und die auch eine andere Ausbildung, oder der oder die auch natürlich eine andere Ausbildung hat. Mhm. Also ein Tagesmutterkurs sind 168 Stunden im Vergleich zu einer dreijährigen Ausbildung. Ja. Das ist schon ein dezenter Unterschied. Und dieses ganze Gruppengefüge in einer größeren Gruppe mit Kindern ist natürlich auch ein völlig anderes. Ob ich jetzt 15 bis 20 Kinder um mich herum habe oder eben 3, 4, 5, das macht einen großen Unterschied. Und ja, da gibt es sicherlich noch zahlreiche weitere Gründe.
Aber Frau Aulep wollte die Ansprüche an Erzieherinnen ja auch senken.
Ja.
Genau, das hat uns Anlass gegeben, die zweite Petition zu starten.
Das ist ja auch vom Tisch, ne? Also der ursprüngliche
ja. Entwurf ist vom Tisch, das ist richtig.
Ist das Ihr Erfolg?
Also wir haben schon auch dazu beigetragen, wir waren nicht allein am Berg, das absolut nicht, aber wir haben uns da schon gefreut, dass wir damit da auch was ausrichten konnten.
Da haben wir Kräfte gebündelt auf jeden
genau.
Fall.
Genau, aber nichtsdestotrotz war das eine Schadensbegrenzung am Ende im Rahmen des Möglichen, die wir da betrieben haben, weil jetzt zumindest nicht Leute komplett ungelernt oder unvorgebildet und nur mit einem weißen Führungszeugnis an die Kinder ran dürfen, sondern zumindest halt diesen Kurs für die Tagespflege mitmachen müssen, eben diese 168 Stunden. Mhm. Und das jetzt die Grundvoraussetzung ist. Aber wie gesagt, das ist irgendwie, also das ist das Minimum, was in diesem Rahmen irgendwie aushandelbar war.
Das haben Sie quasi vorübergehend, haben Sie gesagt, das kann man, weil man die Zwänge...
Die waren schon im System.
Genau, kann man sagen, okay, das kann man eine Zeit lang vielleicht tolerieren, aber nicht auf Dauer.
Aber eine gute Qualität, also... Da möchte ich jetzt gar niemandem einzeln irgendwie zu nahe treten. Es gibt tolle, tolle Leute, die ohne Ausbildung eine super Kinderbetreuung hinbekommen und wiederum andere Leute, die, also es gibt, ne, es gibt, Beruf, genau, wie in jedem Beruf, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Aber um eine Qualität zu sichern bzw. zu steigern, ist das nicht der richtige Weg. Also.
Und man muss in dem Kontext ja auch einfach nochmal betonen, in keinem anderen Berufsfeld, mir ist zumindest keins bekannt, kann ich anfangen zu arbeiten, ohne eine Ausbildung in diesem Bereich zu haben. Also bei uns in Deutschland. Ich kann nicht in
bei
der
uns,
Pflege...
Bei uns, wenn Sie anfangen.
Bei Ihnen.
Aber da hat man in der Regel auch ein Volontariat.
Hat in der Regel ein Volontariat. Man hat
vorgeschrieben.
Aber in der Praxis kommt das selten vor, oder?
Es gibt Naturtalente, ne? Das ist ja, wie Sie eben auch gesagt haben, die das auch so machen.
Ja gut, aber sonst, also im Bereich der Pflege, in jeglichen anderen Bereichen, selbst auch...
Wo man mit Menschen zu tun hat.
Wo man mit Menschen in irgendeiner Form zu tun hat, wo man Verantwortung trägt für Menschen. Nirgendwo kann man mit einer Ausbildung von 168 Stunden mal eben anfangen zu arbeiten. Und dann ist es im Bereich mit Kindern auf einmal erlaubt. Da schlackert man mit den Ohren. Also, und es ist ja nicht, es geht ja nicht nur darum, da zu sein, während da Kinder spielen. Das ist ja nicht die Tätigkeit von einem Erzieher, einer Erzieherin, sondern es geht darum, Nöte zu erkennen, die Bedürfnisse, die Bedarfe zu erkennen, Situationen zu erkennen bei Kindern, die sich selber noch nicht ausdrücken können, die vielleicht mittlerweile auch Fluchterfahrungen haben, die Gewalterfahrungen haben. Das ist alles Aufgabe zu erkennen. Ein Teil ist aber auch Arbeit mit Eltern, Kommunikation mit Eltern zu lernen. Mhm. Ist auch nicht immer schwierig, auch nicht immer einfach.
Ist aber auch nicht immer schwierig, das stimmt.
aber es ist eben auch nicht immer einfach. Und das gehört alles dazu und so viel mehr noch. Und da jetzt zu sagen, ich mache mal einen Kurs, 168 Stunden, dann habe ich das alles und kann ab sofort in der Kita arbeiten.
Das zeigt auch, was für ein Bild von Kindern man hat. Genau. Das hat ja auch was mit Würde zu tun. Also, dass man Kinder nicht nur verwaltet oder irgendwie aufpasst, dass die sich nicht verletzen oder dass die satt und sauber sind, so halbwegs. Mhm. Sondern das würde man ja auch mit alten Menschen oder mit dementen Menschen nicht wollen. Sondern das hat auch alles mit Menschenwürde zu tun, dass man sich angemessen mit denen beschäftigt und die nicht einfach irgendwie irgendwo satt und sauber hinsetzt und dann sind sie sich selbst überlassen. Und so eine Vorstellung, das mit Kindern zu machen, das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen das Menschen- oder das eben das Kinderbild, was dahinter steckt. Da ist das nicht so wichtig. Hauptsache, es ging ja hauptsächlich darum, das mit den fehlenden Kita-Plätzen auszugleichen. Es sollte eben auf Biegen und Brechen, auf Teufel komm raus, Plätze geschaffen werden und irgendwie Leute gefunden werden, die das irgendwie schaffen, damit hinterher die Zahlen gut aussehen. Das war ja das, was dahinter steckte, was insbesondere vom Bürgermeister so gestresst wurde, um einfach dann so einen Haken an diese Zahl machen zu können. Mhm. Aber das, und es war dann ja auch der Versuch, so die Elterngruppen gegeneinander auszuspielen, was wir auch als sehr ungerecht empfunden haben, die Eltern ohne Kita-Platz gegen die auszuspielen, die einen Kita-Platz haben und die sich dann vermeintlich über die Qualität beschweren. Also da haben sie ja so Fronten aufgemacht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, doch. Also wir hatten das in Gesprächen und auch in vielen anderen Bereichen. Das war so eine Strategie, diese beiden Elterngruppen gegeneinander auszuspielen, was total unfair ist, weil man da schon differenzieren muss. Und auch nicht alle Eltern, auch die, die keinen Kita-Platz haben und gerne einen hätten, eine Betreuung um jeden Preis wollen. Und unbedingt, Hauptsache, ich habe mein Kind abgegeben. Mhm. Also auch da, was steckt da für ein Bild dahinter?
Wegorganisiert.
Genau, wegorganisiert, genau. Das ist ja damit auch nicht gemeint. Also die Unterstellung, ja, ihr wollt unbedingt, dann seht doch zu. Oder dann, jetzt haben wir doch, es ist auch wieder nicht gut. Mhm. Das war unfair. Das ist eine unfaire Argumentation.
Mhm. Wie ist das eigentlich bei Ihren Einrichtungen angekommen, Ihr Engagement? Haben die Erzieherinnen oder die Leiterinnen da gesagt, toll, dass ihr euch einsetzt oder sie sich einsetzen? Und da haben die gedacht, das ist gegen mich sozusagen gewendet. Gab es da unterschiedliche Erfahrungen oder waren die eigentlich alle...
Also es gab am Anfang, hatte ich das Gefühl, so ein paar Stolperer, wo wir da am Anfang irgendwie viel sprechen mussten und klarstellen mussten, wir arbeiten überhaupt gar nicht gegen euch. Das wollen wir in keinem Fall. Und als wir uns dann aber, also genau, als wir das gut weitergegeben haben und da auch durchaus mal Eindrücke aus der Praxis mitgenommen haben, war das dann recht schnell eigentlich beseitigt. Und seitdem, glaube ich, haben wir da, also ist das gut und ist das angesehen, was wir machen?
Wir haben ganz viel gesprochen, ne? Ja. mit Trägervertretern, also wirklich Geschäftsführungen, aber auch mit Leitungen, mit den Fachkräften selbst. Und ganz oft kam die Rückmeldung, oh, danke, dass ihr das macht, oder dass auch Eltern sich jetzt mal zu Wort melden und so, weil das natürlich auch sonst so eine Fachdebatte schnell wird. Und das ist für die ja auch eine Unterstützung, wenn Eltern auch ihre Perspektive stützen und sagen, wir müssen auch jetzt für euch was tun und euch entlasten. Und Eltern sind ja auch die wirklich sehen, wie das da teilweise abläuft und wie gestresst die sind oder wie kaputt die einfach nach anstrengenden Tagen sind. Also man denkt darüber anders, wenn man mal eine weinende Erzieherin im Arm hatte, weil man dachte, die kann jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das konnten wir sehr gut rüberbringen und haben da ganz oft, also wir haben gesagt, wir stehen für die Elternperspektive, weil wir eben die vollfachliche Sicht nicht haben, aber wir arbeiten ganz eng zusammen.
Mhm. Ja, verstehe. Hat das eigentlich Ihr Blick auf Staat und Politik geändert? Sie, das hören die Zuhörer, sehen das nicht, Sie grinsen auch das so ein bisschen. Über die SPD können wir gleich nochmal reden. Aber vorher, wenn man irgendwie nicht sieht, wo der Staat einen Anspruch, den man berechtigt hat, weil er auch sagt, das Bruttosozialprodukt soll steigen und die Frauen sollen arbeiten und da ganz bestimmte Vorstellungen hat und das dann nicht einlösen kann. Was ist das? Enttäuschung? Denkt man, wie kann das denn sein in einem Land wie Deutschland? Hat das Ihr Verhältnis zu Politik eher als zum Staat irgendwie erschüttert oder so?
Ja, ich glaube, das kann man
beschreiben. Beschreiben Sie mal, wie man das...
Also ich glaube, jeder, der, bevor er Kinder bekommen hat, hätte nicht gedacht, dass er sich mit solchen Fragen mal auseinandersetzen muss. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal um einen Kita-Platz bangen muss. Mhm. Und erst recht nicht auch, dass ich auch mal um einen Schulplatz bangen muss, wenn man denkt, eigentlich haben wir Schulpflicht und so. Und man findet sich manchmal in Situationen wieder, in denen man doch sehr erstaunt ist, wie man da jetzt reingeraten konnte. Und es gibt auch Eltern, die sagen, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir das vielleicht auch noch mal überlegt. Oder ich hätte... Ja, durchaus. Mhm. Das sind ja auch jetzt Argumente, die Eltern vorbringen und sich deswegen für keinen Nachwuchs oder weniger auch Kinder entscheiden. Nur eins dann oder nicht das dritte, das machen wir nicht noch, weil das ist alles so schwer. Mhm. Und man ist schon enttäuscht und auch fassungslos, dass das wirklich, dass so viele... sag ich jetzt mal, Vorurteile oder auch Klischees so bestätigt werden, die man vielleicht als junger Mensch von der älteren Generation gehört hat, wenn die so mal über die Politik geschimpft haben. Das ist natürlich immer, ne, das gehört dazu. Dass man schimpft und sagt, das geht doch so nicht und ach, und früher war das doch besser. Dass man als junger Mensch dachte, na ja, aber das wird schon, man geht ja optimistisch ans Leben und kennt diese Geschichten und diese Sprüche und plötzlich findet man sich da wieder und denkt, das stimmt, die denken wirklich immer nur in diesen 4 oder 5 Jahren, die denken wirklich nur in Legislaturperioden. Es geht wirklich um Lobby, das ist wirklich die Macht. Also wenn die Bauern demonstrieren und Fackeln anzünden und die Trecker rausholen, dann hat das so eine Macht und dann steckt da auch gleich Lobby dahinter und so weiter und dann knicken die viel schneller ein und wir kommen hier mit Kindern und Familien und Frauen und es passiert gar nichts. Das ist auch das, was ich vorhin beschrieben habe aus diesen Ausschüssen. Es gucken einem alle in die Augen und sagen, du hast recht. Wir haben in Ausschusssitzungen auch von Bürgerschaftsabgeordneten, die den Bereich auch kennen, selbstberuflich, gesagt bekommen, es stimmt alles, was sie sagen. Und ich würde sogar sagen, dass sie in Teilen noch nicht mal das ganze Ausmaß beschreiben. Es ist in Wirklichkeit sogar noch schlimmer. Das wurde uns zurückgemeldet, das wurde uns gesagt. Und trotzdem passiert dann gar nichts. Und das ist so bitter, weil alle Fakten auf der eigenen Seite sind. Es passt alles und trotzdem sitzen alle und bewegen sich nicht.
Das heißt, das ist ein Gefühl von Ohnmacht und Ungerechtigkeit oder
genau,
sowas?
Genau.
Weil ich kann mir das vorstellen, weil man denkt immer, der Staat der deutsche Staat kann die Daseinsfür- und Vorsorge erfüllt der tadellos. Wir haben sogar ein ganz tolles Sozialsystem. Und dann macht man so eine Erfahrung, dass das ein richtiger Bruch ist sozusagen.
Ne? Das wird einem halt vorgegaukelt. Es gibt diesen Rechtsanspruch seit 2013 auf dem Kita-Platz.
Und er wird ausgeweitet, ne? Das muss man sich ja vorstellen. Ne?
Und ich glaube, das macht was mit den Menschen. Also es macht was mit diesen Generationen, die diese Erfahrung machen. Das macht was mit uns persönlich, aber eben mit den anderen auch. Und auch mit denen, die vielleicht sich nicht dann engagieren würden oder die das vielleicht auch nicht so in Worte greifen können. Mhm. Aber man hat ja immer den Eindruck, das absolute Minimum, das wird mir hier zur Verfügung gestellt. Also so was gerade so sein muss, damit es halbwegs irgendwie funktioniert. Aber eigentlich ist das lästig, eigentlich ist das zu viel und eigentlich nicht gern gesehen. Das macht was mit den Familien, aber es macht ja auch was mit den Kindern und Jugendlichen, die das auch ja so empfinden, auch wenn man ein Kita-Kind das nicht so sagen kann. Aber immer zu merken, hier ist schon wieder so ein Stress, das spüren die ja, hier ist schon wieder, jetzt hetzen die hier schon wieder rum und jetzt kommt meine Mutter und kommt wieder früher, das begreifen die sehr wohl ab einem gewissen Alter, mit 4, 5 spätestens, verstehen die schon, okay, und dann heißt es, es ist wieder Notdienst, das sagen die dann auch, ne? Andere sagen, aber ich wollte doch in die Kita und jetzt ist Notdienst und dann ist mein Freund heute und ich darf wieder erst morgen, die merken das und mein Sohn sagt auch so Sachen wie, also wenn ich groß bin, dann werde ich Bürgermeister und dann gebe ich den Kitas ganz viel Geld, weil die das spüren und ich glaube, auf lange Sicht macht das was. In der Schule erleben sie das ja weiter. Und das ist doch ein ganz schlimmes Bild, was man entwickelt von Politik, von Staat, von Gesellschaft, dass man selber immer hinten runterfällt. Man muss immer die Ellenbogen ausstrecken, damit man irgendwie weiterkommt. Und immer das Gefühl zu haben, für mich reicht es nicht, das verändert doch unsere Sicht auf Miteinander, auf Gesellschaft, auf Politik. Das geht nicht spurlos an denen vorbei.
Mm. Das heißt, die Distanz wird einfach größer, ne?
Würde ich mal schätzen. Die Verdrossenheit auch, ne?
Ja, Politikverdrossenheit. Ja. Sie haben ja schon ein paar Mal die SPD erwähnt. Nun, die SPD kann man ja, ist ja nichts Schlimmes. Es könnte auch eine andere Partei sein, regiert hier seit 80 Jahren. Meine Meinung spielt keine Rolle, aber ich habe schon oft kommentiert, wenn Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder die SPD so lange diskutiert, dann würde man denken, dass gerade Bildung und Chancengleichheit wirklich die Priorität Nummer eins ist und Armutsquote senken und was da irgendwie alles ist. Und das ist, Bildung ist ja auch der Schlüssel dazu. Das weiß auch jeder. Da glaube ich, braucht man nicht lange zu reden. Zumal, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, vor 5, 6 Jahren gab es doch von der Arbeitnehmerkammer, glaube ich, eine Studie, die aufgezeigt hat, dass die Versorgung von Kindergartenplätzen in Schwachhausen, Horn, Oberneuland viel besser ist als in Walle und Gröpeling. Da habe ich gedacht, das fasst man gar nicht, das kann man gar nicht laut aussprechen, weil das passt nicht zu den Sonntagsreden. Sie stehen der SPD deswegen besonders kritisch gegenüber, weil sie hier so lange die Verantwortung trägt, oder?
Ja, wir stehen der Partei kritisch gegenüber, die zurzeit oder die schon seit langem diese Misere einfach verantwortet. Mhm. Und das ist eben in diesem Falle hier in Bremen die SPD. Und ob jetzt ein Politikwechsel Besserung bringt oder nicht.
Das wäre die Frage. Würden Sie da Hoffnung reinsetzen?
Es ist natürlich aus Sicht der Opposition immer einfach zu sagen, wir machen das dann anders.
Zum Beispiel die Linke, ne? Muss man ja sagen, dass die, also jedenfalls das so, dass ob sie es kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für sich in Anspruch nimmt und auch mit die kritischsten Stimmen waren, als Frau Orlepp gesagt hat, dass die Qualitätsstandards gesenkt. So genau. Hat sich zumindest in Erinnerung.
Zum Glück war da jemand und hat ganz laut gesagt, das machen wir nicht mit. Frau Strunge.
Genau. Deswegen gerade auch mein Reflex, weil ich hatte erst auch in die Richtung Opposition gedacht, aber nee, klar, also innerhalb der Koalition könnte man natürlich auch mal ein bisschen wechseln. Und genau, Frau Strunge war, das fanden wir total toll, dass sie bei diesem Änderungsvorschlag von Frau Orlepp da gleich in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, nee, also Koalitionspartei hin oder her, aber das nicht mit uns. Mhm. Und das könnte das vielleicht mal... Es könnte sich mal jemand anders beweisen und dann kann man immer noch gucken, einen Abgleich machen. Aber ja, das täte dem Amt, glaube ich, gut.
Es gibt ja noch die Christdemokraten.
Ja.
Sie müssen sich da nicht festlegen, wollen das nicht.
Ich glaube, wir haben uns da natürlich an der SPD aufgehangen oder aufhängen müssen, weil eben nirgendwo anders das so ist, dass man nicht die Schuld auf jemand anders schieben kann. Ne? Sonst bei Wechseln ist ja immer, ja, das ist doch nur, weil damals die Große Koalition war oder weil damals die dran waren und jetzt nicht. Und sonst hätten wir jetzt diese Probleme nicht. Und das kann man natürlich in Bremen nicht sagen, weil eben schon immer die SPD das in der Regierung ist.
Ja, und das auch
immer das Bildungsressort. Und das ist schon natürlich eine Bilanz, die...
Das muss man erstmal schaffen.
Genau, also die so katastrophal ist, wie ich nichts Vergleichbares finde. Also wir sind auf allen Rankings schlecht. Das ist jetzt gar nicht eine subjektive Meinung, sondern das ist ja nachzulesen. Puh, das ist schon ein Knaller, ne? Also so eine Bilanz zu haben, die wirklich überall die rote Laterne trägt. Das muss man sich eben gefallen lassen, ne?
Dann eben auch, wie Sie sagen, sich quasi so Floskeln vorwegschiebt wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bildungschancen, Bildungsgleichheit. Wenn man mit diesen ja mittlerweile nur noch leeren Hüllen trotzdem weiterhin unterwegs ist und so eine Bilanz nach Jahrzehnten irgendwie auf den Tisch bringt und ja auch in die Zukunft hinaus nichts wesentlich ändert. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, und jetzt das neue bremische Kita-Gesetz, die Änderungen, da sind jetzt irgendwie die markanten Dinge mit drin, die irgendwie das verändern, was jetzt sein muss, wie auch immer. Nein, sondern es gibt noch, alle Eltern kriegen noch einen drauf im Krippenbereich. Im Krippenbereich soll die Betreuungszahl von 8 auf 10 auf eine Erzieher, eine Erzieherin erhoben werden. Das mal eben so ganz schnell nebenbei.
Und Gebühren sollen noch wieder erhoben werden, ne?
Auch das ist im Gespräch.
Auch das ist im Gespräch.
Auch von der linken Regierung, ne?
Also es ist ein Armutszeugnis für Bremen. Es ist scheinheilig, was die SPD da macht. Und allen voran Frau Auleb und natürlich aber eben auch der Bürgermeister, Herr Bovenschulte. Also wir fragen uns die ganze Zeit, wann wird Bildung zur Chefsache gemacht? Mhm. Weil bisher ist es nicht passiert und es wird Zeit, weil...
Es sieht eigentlich im Umland besser aus, wenn Sie haben ja Kontakte. Könnte ich, wenn ich nach Niedersachsen fliehe, wäre mein Leben da besser?
Also ich habe Kollegen aus Niedersachsen und die sagen ja.
Danke. Was hält sie denn dann noch hier?
Ja. Bremen ist halt doch auch schön, aber tatsächlich stellen wir uns die Frage immer wieder. Und wir haben ja zahlreiche Zuschriften gekriegt in den vergangenen Jahren immer wieder, die eben sich entscheiden, okay, Bremen ist wirklich, ich habe Kinder, Bremen kommt nicht in Frage, Punkt.
Zumal man ja auch versucht, hier die Einwohner zu halten und nicht in den Speckgürtel abwandern zu lassen, weil sie die Steuern dann da bezahlen. Das ist ja auch, ist auch irgendwie so ein Argument. So, Ihre Kinder werden irgendwann älter, werden jeden Tag älter. Irgendwann werden sie die Schule besuchen und dann haben sie die Kita-Katastrophe abgehakt. Oder?
Darüber haben wir auch schon gesprochen und gedacht, okay, mal sehen, ob wir uns dann noch zurückwünschen. Wer weiß, was dann kommt. Also sicherlich ist klar, dass die Probleme nicht kleiner werden. Nicht nur die Kinder werden größer, auch die Probleme werden größer oder hat sich zumindest verändern.
Was die Bildungspolitik betrifft, meinen Sie? Obwohl Sie können, es gibt ja sehr gute Schulen in Bremen, das darf man immer nicht vergessen. Bei so Leistungsvergleichen sind die ja sehr unterschiedlich. Das ist ja auch das Bittere, dass manche Kinder kaum richtig lesen und schreiben können, weiß ich nicht, in der 8. Klasse. Und das hervorragende Schulen mit hervorragenden, weiß ich nicht, Lehrern und so. Lehrer gibt es wahrscheinlich überall, aber hervorragenden Schülern gibt, ne?
Das stimmt, also das muss man immer hervorheben, dass sowohl es wahnsinnig engagierte Lehrkräfte gibt und natürlich auch gute Schüler. Also es ist ja auch immer unfair, den immer zu sagen, wer ein Bremer Abitur hat, der kann eigentlich nichts. Also das stimmt natürlich nicht, ne? Es gibt garantiert...
Das ist immer der Durchschnitt, ne?
Genau, sehr gute Schüler und sehr, sehr gute Lehrkräfte.
Wieso haben Sie denn nicht die Hoffnung, dass Sie einfach Ihre Kinder auf gute Schulen schicken und dann haben Sie endlich diese ganze Misere hinter sich?
Naja, zum einen ist es ja so, dass in der Schule auch Ausfall ist. Also es ist jetzt noch nicht so, dass wir Lehrkräfte auf einmal wie Sand am Meer haben und dadurch quasi die Ganztagsschule, die ja jetzt dann auch ab 26 verpflichtend ist, dass das auf einmal zumindest mal irgendwie gesichert wäre oder so. Mein Sohn ist in der 1. Klasse und da findet Schulausfall faktisch statt, schon mehrfach. Mhm. Und er ist erst in der 1. Klasse und das kriegt man von zahlreichen anderen Schulen auch mit. Und wie es sonst im Schulwesen weitergeht, so richtig eingestiegen bin ich da tatsächlich noch nicht. In der 1. Klasse gibt es noch die ganzen Anfängersachen im Sinne von wir üben Lesen und Rechnen und solche Sachen. Da sind die großen Fragen, spielen da irgendwie noch nicht so eine große Rolle. Aber klar ist, dass auch da die Lehrkräfte überfordert sind. Und es gibt Überlastungsanzeigen, die kommen ja nicht nur aus irgendwo Süddeutschland, sondern gibt es genauso hier in Bremen.
Sogar geschlossen, ne? Von den Schulleitern.
Von Schulen geschlossen,
Überlastungsanzeige. Das zeigt ja, dass es dann nicht alles gut wird, weil natürlich auch die Probleme aus der Kita mitgenommen werden. Also alles das, was wir jetzt haben, was in den Kitas für so große Herausforderungen sorgt. Auch in Weser-Kurier war neulich zu lesen, Ergebnis der Schuleingangsuntersuchungen, wo man ja auch feststellt, die Herausforderungen werden größer. Die Kinder haben steigend Schwierigkeiten mit der Ernährung. Es ist ein großes Thema, ist der Umgang mit Medien. Zu viel Smartphone, zu viel Bildschirmzeit. Wozu führt das? Es gibt Übergewicht, es gibt höhere Förderbedarfe, weniger Kompetenzen, die eigentlich für
gerade
die Schule notwendig sind.
Sprachtests waren, glaube ich, ziemlich
ganz genau.
Unheimlich Sprachförderbedarf auch genau. Nicht gestiegen. Ne?
Aber das ist natürlich keine Überraschung, weil natürlich das in der Kita auch das, also das sind ja alles schon die Probleme, die in der Kita sind. Mhm. Und eigentlich soll die Kita ja auch spätestens dann im Vorschulalter die Kinder vorbereiten auf die Schule. Und das ist alles gar nicht machbar. Also es ist kein Wunder, dass sich das eben durchzieht und dass eben dann in der ersten Klasse noch ganz viele Probleme dabei sind und die sich auch weiter die Jahre darüber hinaus. Das baut sich ja auf. Das Problem wird ja eigentlich immer größer und letztlich ja auch immer teurer. Also das Geld, was man jetzt in Kitas investieren könnte, das würde ja später auch Folgekosten sparen, weil die Kinder werden älter. Das kann man alles gar nicht mehr in dem Maße aufholen, beziehungsweise es dann zu fördern oder irgendwie da nachzubessern und so weiter, das ist ja nachher viel komplexer und viel teurer und viel schwieriger.
Mhm. Und um vielleicht so zwei, also ein ganz konkretes Beispiel, ich glaube, es ist nicht so essentiell, ob jeder Erstklässler ein iPad hat. Ich glaube, es ist essentieller, dass die Schulklos alle sauber sind, dass es genug Klos gibt und dass es einfach genug Lehrkräfte und pädagogische Assistenzen und Unterstützung gibt. Ich glaube, das ist essentieller, als dass jedes Kind ab Klasse 1 ein iPad bekommt. Mhm.
Und sich Bremen das auch leistet, das für alle zu kaufen, im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern. Ne? Mhm. Und dann zu sagen, wir machen Digitalisierung, nur weil ich ein iPad in der Hand habe, ist noch nichts digitalisiert.
Mhm. Und auch da Realität und Papier liegen weit auseinander, weil also auch wenn es heißt, jedes Kind hat eins, faktisch ist es nicht so.
Mhm. Das heißt, aus der Kitastrophe, ist das eigentlich ein eingetragener Verein?
Nein.
Nee, aus der Initiative, genau, Initiative Kitastrophe wird die Initiative...
Das sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Also,
Sie sind
aber gewählt, um diesen
Verbund weiterzumachen. Ne? Und, oder Sie werden sich ja nicht mehr um die Katastrophe kümmern, wenn Ihre Kinder Gott sei Dank die Kita hinter sich haben, oder doch?
Das sehen wir irgendwie, glaube ich, dann im Prozess.
Wir stehen ein paar Jahre davor, ein Ehrenmitglied zu haben.
Ja.
Genau, aber das sehen wir dann. Also darüber haben wir uns tatsächlich noch gar keinen Kopf gemacht.
Genau, Jule hat letztes Jahr noch ein Katastrophenbaby bekommen. Da haben wir gesagt, super, das ist Ansporn, weiterzumachen.
Ach so. Genau. Also seit wir uns kennen, bin ich dann halt irgendwann schwanger geworden und habe ein Kind.
Vielleicht kommen ja noch mehr Katastrophenbabys.
Genau. Vielleicht finden sich ja jetzt auch noch mehr Leute, die uns unterstützen.
Genau.
Dann haben wir noch mehr.
Aber trotzdem ist Ihnen das Thema Bildungspolitik in Bremen ja wichtig. Ne? Das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass Sie sich weiter einmischen, zu Wort melden. Zumal Sie wissen jetzt, wie es geht, ne? Wie man Petitionen startet, wie man Netzwerke oder haben Netzwerke. Mhm. Sie kennen die ganzen Politiker und so. Das heißt, die SPD und Frau Orlepp und Herr Bufenschulte sollten sich in Acht nehmen.
Die sind das schlechte Gewissen.
Ja, genau. Ja. Vielleicht kommen wir ja zum Schluss auch mal frustrierende Momente. Also jetzt vielleicht hat man sich mehr Unterschriften erhofft oder es geht nicht so schnell, wie man eigentlich wollte. Aber so, dass man gesagt hat, wir hören jetzt auch auf. Es hat eh keinen Sinn. Wir ziehen weg, schmeißen alles hin. Das war's. Das bringt nichts.
Nee, bisher noch nicht.
Weil sie sich gegenseitig haben? Oder woran liegt das?
Das funktioniert ganz gut, ja.
Ja.
Ich glaube, man hat das schon, dass man manchmal denkt, warum mache ich das? Es ist so anstrengend und das ist noch so ein großer Berg, den ich irgendwie zusätzlich zu meinen Themen erarbeite und man setzt sich ein. Das ist ja auch, man setzt sich ja auch viel für andere ein. Das ist ja ein totales Gerechtigkeitsthema. Und manchmal, glaube ich, geht das dem einen oder anderen schon so, dass man sich fragt, oh, wofür mache ich das jetzt? Aber es ist dann schon so, dass wir, wenn wir miteinander sprechen, einfach deutlich wird, ja, aber wenn wir es jetzt nicht machen, was ist dann? Und es ist ein Gerechtigkeitsthema und sind die Kleinsten, die eben keine Stimme haben, keine Lobby haben und das motiviert dann immer wieder, da weiterzumachen. Wenn man sieht, dass man da irgendwie Schritte weiterkommt oder sowas, dann ist es doch immer dann wieder eine große Motivation.
Und wenn man auch sieht, was die Politik einfach weiter verbockt, also wie es quasi einfach gerade nur noch bergab geht im Bereich Qualität in der Kita. Also es ist eigentlich immer wieder auch ein Ansporn zu sagen, Leute, was soll das? Was soll der Scheiß, um es mal so konkret zu sagen? Mhm. Was macht ihr?
Genau. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich das ändern kann?
Sonst würden wir es, glaube ich, nicht machen.
Ja, also die Hoffnung steht da, Tropfen höhlt den Stein. Ich glaube, die Themen werden schon, also die Lage wird immer dramatischer und deswegen werden die Themen auch immer größer. Und ich glaube, dass auch das in der öffentlichen Wahrnehmung schon auch langsam stärker hervortritt, so dass das da wirklich gravierende Probleme gibt.
Die Enttäuschung vom Staat wird natürlich auch durch AfD-Wähler, weil es ein ganz anderes Thema ist, aber die Enttäuschung von Politik und Staat, ob zu Recht oder nicht zu Recht und ob das überhaupt der richtige Weg ist, das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Ja. Aber das sieht man, diese Staatsverdrossenheit sieht man da halt. Ne?
Das fällt damit rein, ja.
Genau.
Ja, das waren meine Fragen. Habe ich irgendwas vergessen, das Ihnen auf der Seele brennt? Werbung für Sie, dass Sie noch mit weitersuchen, haben wir schon gemacht. Die, es gibt Erfolge, ne? Also dass Sie zum Beispiel da die Qualitätsstandards, dass das auch eben, auch weil die Linken sich dagegen so gewehrt haben. Aber das ist der Anfang. Sie würden sich gerne mit Frau Ollett mal zusammensetzen?
Diesen runden Tisch?
Ja, diesen runden Tisch.
Bürgermeister würden wir gerne sprechen.
Ja, das können wir hier vielleicht nochmal aussprechen. Genau. Herr Bovenschulte, Sie sind offensichtlich herzlich eingeladen.
Genau. Genau. Also er hat von uns in den letzten Monaten knapp 5000 Postkarten bekommen. Wir hatten eine letzte Aktion, in der wir Postkarten gedruckt haben, mit Sprüchen wie Kitas sind keine Parkhäuser etc. Die haben wir in Bremen verteilt mit der Bitte an Eltern, sie wie an Herrn Bovenschulte zu schicken.
Fachkräfte und Familien
genau. Und Omas und Opas und alle, die für eine Bildungsgerechtigkeit in Bremen sind. Da haben wir nichts gehört. Wir sind gespannt, ob da noch was kommt oder was mit diesen Postkarten passiert ist. Ob man sich da vielleicht das eine oder andere doch mal zu Herzen nimmt.
Die liegen wahrscheinlich auf seinem Schreibtisch und er liest sie eine
jeden Tag eine.
Dann müssen sie
vielleicht noch ein paar Tage. Ja, hat er noch ein paar Tage.
Genau.
Ach so, noch eine Frage jetzt, wo wir hier so zusammensitzen. Gibt es bei Ihnen auch Väter? Und wenn nicht, warum nicht?
Wir hatten ganz am Anfang Väter mit dabei. Wir waren nicht nur Mütter. Und das hat sich dann aber aus diversen Gründen, sind wir ja von mehr als 10 auf diese 4 jetzt irgendwie noch zusammengeschrumpft. Wieso jetzt konkret kein Vater hier sitzt?
Der sitzen zwar nicht hier, aber die Väter stärken uns ja ganz oft den Rücken. Also unsere
Väter unserer Kinder
sind ja da auch eine große Stütze und sind ja letztlich auch engagiert, weil sie uns dafür auch immer wieder den Rücken frei halten und auch sagen, komm, mach weiter und was habt ihr schon erreicht und da könnt ihr stolz sein und so. Also es ist nicht ganz ohne Väter. Hinter jeder starken Frau steht ein engagierter Mann.
Genau. Aber wir nehmen auch sehr gerne Väter auf, die sich engagieren möchten.
Na, vielleicht sind Frauen einfach, können das länger erdulden, dass nichts passiert oder so, sind geduldiger. Ich weiß nicht, jetzt ist eine schräg kühne These von mir, aber wer weiß.
Also wir sind auf jeden Fall laut, das ist wichtig.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. We'll be right back.